Es ist kalt.
Arschkalt.
Es ist arschkalt. Also nicht nur draußen, sondern auch hier im Museum. Also es ist wirklich kalt, weil wir haben ja gerade Revision, also nach Weihnachten oder nach dem Jahreswechsel im Sudhaus ein paar ja, Wartungsarbeiten machen, die man halt nur machen kann, wenn Sudhaus steht. Und jetzt ist da seit knapp 2 Wochen, glaube ich,
ungefähr.
Das. Und dadurch läuft das Sudhaus nicht und das Sudhaus steht direkt hinter dieser einen Wand hier im Museum und heizt dadurch das Museum auf. Und normalerweise ist im Museum immer zu warm und heute ist echt kalt. Also mir ist kalt. Ich habe jetzt mein Westen an.
Sag's aber nicht zu laut, weil sonst baut der Chef hier nie eine Klimaanlage ein. Sommer hat es wieder 45 Grad.
Ja, echt mal. Ja. Gut, es ist zu kalt, aber wir haben ein wärmendes Thema. Bockbiere.
Absolut, passend zur Zeit. Also wenn ihr diese Episode anhört, sind wir mitten in der Starkbierzeit.
Alright.
Und was passt hier besser dazu als unseren langjährig, kann man schon fast sagen bei
uns. Man kann Podcast. Fast schon langjährig sagen, man kann ja Veteran, Podcast-Veteran.
Genau.
Der ersten Stunde.
Und die einzige Person, die natürlich abgesehen von uns in allen 4 Staffeln bisher dabei war, gell?
Ja, das werden wir natürlich herbeibehalten.
Ja,
aber jetzt ist die Frage, glaubst du, dürfen wir noch duzen?
Man muss jetzt eigentlich schon mit eure königliche Doktorheit aussprechen, weil das ist
Dr. Taste. Heute zu Gast wieder der Florian Lehnhardt von der TU München. Mittlerweile Dr. Florian Lehnhardt. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Promotion.
Dankeschön. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf und mittlerweile ist es tatsächlich soweit. Es war ja immer ein bisschen angeteasert in den letzten Episoden, aber
genau. Ja. Es ist aber nur ein paar Wochen her. Danke auch nochmal für die Einladung zu deiner Promotionsfeier. Hat uns sehr gefreut. Bist schon froh, dass es rum ist, oder?
Ja, absolut. Aber es ist tatsächlich das, was mich am meisten gefreut hat, war dieser Sankt Hans, den du mir mitgebracht hattest, weil ein tolles Bier. Und vielleicht kannst du nachher noch was über die Kollaboration ein bisschen was erzählen.
Ja, gerne.
Ist
ja.
Vielleicht ganz interessant.
Ja, ist ja auch interessant, ist ja auch Bockbier und heute soll es ja um Bockbiere gehen. Ne? Und dann können wir da ein bisschen vielleicht drüber reden. Ja, genau.
Das einzige Problem damit war, dass eben nur eine Flasche war.
Ja, das können wir vielleicht sogar nochmal beheben, das Problem. Okay. Wie lange hast du denn jetzt eigentlich gebracht für die Doktorarbeit?
Praktisch waren es 5 Jahre. Normalerweise spricht man immer um die 4 Jahre. Bei mir war es aber tatsächlich ein bisschen länger, eben weil ich das Sensorik-Labor nebenher geleitet habe und eben auch das analytische Labor noch stellvertretend. Und ja, hat einfach echt viel Spaß gemacht, auch super viel gelernt und bereue ich da die wenigsten Minuten dieser Zeit daraus tatsächlich.
Ja, es ist ja nie nur Forschen und Paper schreiben und Veröffentlichungen machen, sondern man hat ja auch noch einen Lehrauftrag nebenbei, man hat ja noch ein gewisses, sage ich mal, All-Day-Management, was man machen muss so am Lehrstuhl, vor allem wenn man da Sensorik-Arbeitsgruppe oder ähnliches dann noch zu leiten hat. Ja, aber wie gesagt, herzlichen Glückwunsch und deswegen ist das ja toll, also die letzte Episode in der Staffel 3 über untergärige Lagerbiere und auch über teilweise das Aging, also die Alterung von den Lagerbieren, die geschmackliche Veränderung, war ja dein Promotionsthema. Also darum ging es ja. Heute gehen wir jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe von gewisse Bierstile rein. Also nicht Stile, oder eher mehr, würde ich sagen, Bierkategorien. Mhm. Ja, also heute reden wir einfach über Bockbiere oder Starkbiere. Also wir reden jetzt mal über alles über 16 Grad Plato Stammwürze. Vielleicht kannst du uns da einfach ein bisschen helfen, vor allem auf lebensmittelchemischer Basis und auf Sensorikbasis die Biere etwas zu entzaubern und auch von seines mystischen Hintergrundes vielleicht auch ein bisschen besser zu beleuchten, denn Mystik hat ja viel mit diesen Bockbieren zu tun. Allein schon wegen ihrer Herkunft.
Absolut, und an dieser Stelle empfehlen wir gern unsere letzte Episode aus dieser Staffel, die rund um das Thema Starkbier ging, wo wir das ganze Geschichtliche und Kulturelle auch behandelt haben. Also da, wenn ihr euch eine kleine Wissensbasis schaffen möchtet, um hier jetzt in das sensorische Thema tiefer einzusteigen, kann man das sehr empfehlen, das kurz anzuhören.
Ja, allein schon die Sache, dass zum Beispiel die Doppelbock-Biere aus München oder aus Bayern immer diese Ator-Endung haben, ja, woher die kommt. Gut, bei uns heißen sie ja noch unseren Schutzheiligen, also dem heiligen Vitus und dem heiligen Corbinian, unsere beiden Bockbiere. Aber
als ganz kurzer Teaser, wenn ihr diese Episode nicht gehört habt, wenn ihr euch denkt, diese Biere kommen aus Bayern, die stimmt nicht. Hört euch die andere Episode an.
Ja, genau. Ja.
Mehr wo ich gar nicht
sagen. Ja, Bockbiere kommen ursprünglich nicht aus Bayern. Ich meine, gut, das ist wieder so typisch auch, jetzt sage ich mal ihr als Zugraster, das ist typisch Bayern. Entweder man findet irgendwas und macht es zu einer Riesennummer oder man adaptiert es einfach so, tut so immer, als ob es eh unsere Idee gewesen ist und macht eine Riesennummer draus. Ja. Also diese ganze Starkbier-Bockbier-Geschichte, Starkbierzeit, ne, Bockbierfeste.
Achso, ich meine, du sprichst auf das Raumfahrtprojekt vom Söder. Aber nein, passt, das ist alles gut, das
passt schon. Bavaria One, Alter. Nee, aber genau, also das finde ich einfach geil, ne, dass man einfach da wirklich so eine, nicht nur diese geschichtlichen Hintergründe, sondern einfach da wirklich ein Kulturgut draus macht, ja. Also vom Stärk antrinken in Franken bis ja wirklich der Fastenzeit, wo die Bockbiere gefeiert werden durch eigene Bockbierfeste. Aber ja, dazu in der anderen Episode.
Heute wollen wir sensorische betrachten.
Und heute wollen wir auch betrachten, so ein bisschen, was die Biere ausmacht, abgesehen vom hohen Alkoholgehalt, weil das sollte ja allgemein bekannt sein, dass Bockbiere einen höheren Alkoholgehalt haben als, sage ich mal, die Biere, die man normal übers Jahr verteilt trinkt, also die Vollbiere. Aber jetzt gehen wir mal einfach gleich in medias res, Flo. Was bedeutet es, eine höhere Stammwürze zu haben, wenn man jetzt in den Bezug schaut, okay, wie haben sich die Biere dann auch aromentechnisch entwickelt? Also ist also mehr Stammwürze gleich mehr Aroma?
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Natürlich, wenn man Hefe und so weiter alles gleich lässt. Aber vielleicht, wo ich anfangen würde, ist auf jeden Fall die Farbe. Weil das ist ja das Erste, was dann natürlich ins Auge springt. Bei den Bockbieren haben wir meistens ja einfach höhere Schüttungen, beziehungsweise ja höhere Schüttungen in Spezialmalzen oder zum Beispiel Münchner oder Wiener Malze. Mhm. Und deswegen einfach hat die höhere Farbe intensiver. Würdest du sagen, wo liegen wir denn da? Bernstein plus
Minus? Ja, Minimum einmal, also es gibt natürlich auch helle Bockbiere, also wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Vitus anschauen, ist ja wirklich eigentlich ein sehr goldener Bock, ja, also da haben wir ja fast nur hellere Malze verwendet, aber eigentlich aus der Historie und die traditionellen Stile sind ja eigentlich alle recht dunkel, also da sind wir ja schon eigentlich sogar ab, sage ich mal, einem schönen Kastanienbraun bis zum Schwarz geht da ja fast alles. Ich glaube einfach, dass das durch die Historie kommt, dass es halt da, wo die Bockbiere, sage ich mal, den ersten großen Push hatten, einfach erst gar keine hellen Malze so in dem Sinne gab, sondern da waren die Biere einfach alle dunkel und aus traditionellen Gründen und weil es halt Bockbiere meistens nur seasonal sind, also nur ein saisonales Produkt, dass die dann halt einfach es aus diesen Traditionsgründen auch dunkel bleiben. Aber ja, also ich würde mal sagen, weiß nicht, 7 von 10 Bockbieren, die man so hat am Markt, sind eher im dunkleren Bereich angesiedelt.
Sehe ich also. Aber was man natürlich auch sagen sollte, ich glaube aus einer Verbrauchersicht beziehungsweise Verbrauchererwartungssicht ist schon immer noch wichtig, eben, dass es auch deklariert ist, ob es hell oder dunkel ist. Mhm. Einfach, dass der Verbraucher weiß, worauf er sich einstellt. Mhm. Weil mit der Farbe geht natürlich auch noch auf jeden Fall ein malziges Aroma einher. Mhm. Und dieses malzige Aroma, das kann von Karamell bis schon röstige Noten bis kaffeeartig sein. Und ich denke, da sollte auf jeden Fall der Verbraucher wissen, was er sich dann einschenkt, beziehungsweise was er sich kauft vorher.
Ist das was man verallgemeinern kann? Also je intensiver die Farbe, desto malziger das Bier. Kann man das verallgemeinern oder ist das eigentlich oder?
Ich würde im weitesten Sinne auf jeden Fall so davon sprechen. Ja. Okay. Mit der höheren Schüttung hast du natürlich immer mehr Vorläufersubstanzen für Aromastoffe. Im Wesentlichen ist es die Maillard-Reaktion, das haben wir sicher schon mal angesprochen in den vorherigen Folgen. Heißt, da ist immer Aminosäure, Aminosäure sind die Bausteine, aus denen die Proteine aufgebaut sind. Die haben wir mehr drin mit der höheren Schüttung und auch mehr Zucker natürlich. Und wenn die beide miteinander reagieren und also mit der Temperatur dann einhergehen, kann natürlich Karamellisierung stattfinden und wir haben einfach mehr Aromastoffe. Und auch eben diese Aromastoffe, die finden wir genauso in einem hellen Bier, aber eben nicht in der Konzentration und einfach das. Von den Malzen her ist es ein bisschen gepusht, jetzt haben wir eben diese toffeeartigen, karamellartigen Aromen da mit drin.
Jetzt haben wir gesagt, natürlich mehr Malz. Dadurch wirkt es halt einfach natürlich malziger, intensiver. Bei vielen Bockbieren ist es ja so, dass die auch süßer wirken oder süßer sind, weil malzig heißt ja nicht gleich süß. Ja? Also ein malziges Aroma kann auch süß bedeuten, aber nicht immer. Mhm. Wenn man ein sehr schön endvergorenes Bier hat, dann ist es quasi nicht süß, sondern vielleicht nur malzig, brotig, aber nicht süß. Aber viele Bockbiere haben ja einfach diesen süßen Abgang, ja, dieses Karamellige, das kommt sicher über diese Maillard-Reaktionen, aber wahrscheinlich auch von einfach nicht verstoffwechselten
Holzzucker, oder? Einfach nur kurzkettige Zucker mit drin sind, die halt einfach diesen süßen Eindruck erwecken.
Weil aber das die Hefe dann nicht geschafft hat, oder
wie kann man sich das erklären? So würde ich jetzt sagen. Dementsprechend ist es jetzt so wichtig, dass die Hefe absolut vital ist und das quasi diesen ganz großen Zuckerstress, den wir ja quasi auf die Hefe geben, dass die den verarbeiten kann.
Weil die Hefe halt, wenn einmal zu viel Zucker da ist, wie es ja bei höheren Stammwürzen und Bockbieren der Fall ist, dass die dann einfach wegen einem zu großen Buffet überfordert sind, oder?
Absolut. Und am Ende, oder man muss natürlich auch drauf schauen, was am Ende rauskommt. Das ist natürlich einer der Hauptstoffe, ist das Ethanol. Mhm. Und die meisten Hefen sind halt eher dann von dieser Seite her blockiert, dass die quasi an ihrem eigenen Produkt dann quasi.
Weißt du, sich ja selber toxische Umgebung schaffen durch eine höhere Ethanolproduktion und dadurch quasi auch einstellen und gar nicht den Zucker verstoffwechseln können.
Deswegen ist das quasi ja von Natur aus mit den Hefen, die man halt normalerweise so zur Verfügung hat, auch irgendwo an diese 8% limitiert. Gibt es natürlich technologische Kniffe. Mhm.
Es gibt ja natürlich Verfahren. Ich weiß ja da vom Forschungszentrum Brauen Lebensmittelqualität, ja, wo du ja jetzt arbeitest, auch als Laborleiter. Da war es ja vom Matthias Hutzler, vom Leiter des Hefezentrums, dass da auch wirklich spezielle Hefeentwicklungen gibt, die besonders alkoholresistent sind. Also die wirklich auch höhere Stammwürzen im Bereich vielleicht sogar nicht nur des Doppel-, sondern auch Triple-Box vergären können. Jetzt ist es so, dass, wenn wir jetzt darauf zurückgehen, dass wir haben die Hefe, die sich selbst eine toxische Umgebung schafft durch das Stoffwechselprodukt Alkohol, Ethanol, dass man quasi davon ausgehen kann, dass ein Doppelbock, je nachdem natürlich wie er gemacht ist, aber so Daumen mal Pi, wahrscheinlich etwas süßer ist als ein Einfachbock, weil durch die höhere Alkoholgehalt in einem Doppelbock, durch die noch höhere Stammwürze als bei einem Einfachbock, hat die Hefe mehr Zucker zur Verfügung. Das stresst sie aber eigentlich, weil das Buffet ist zugefüllt. Ja, da weiß sie nicht, was sie essen soll, so nach dem Motto. Dann isst sie, dann macht sie den Alkohol und dann ist so viel Alkohol da, dass sie dann keinen Bock mehr hat, weiter zu arbeiten und dann bleibt eigentlich viel zu viel Zucker übrig am Buffet. Und das schlägt sich dann auch aromatisch nieder.
Auf jeden Fall. Neben dem Ethanol entstehen aber natürlich auch die verschiedene andere Gärungs- und Nebenprodukte.
Da wollte ich auch nochmal kurz drauf eingehen. Ja.
Genau, das sind ja vor allem höhere Alkohole und Ester, haben wir ja schon in früheren Episoden mal angesprochen. Und die stehen oft, können wir sicher nachher noch drüber diskutieren, die stehen oft im Verdacht mit Kopfschmerzen. Grundsätzlich sind die aber erst einmal fruchtig, malzig in der Richtung und entstehen quasi parallel zum Ethanol, also eigentlich einem relativ gleichen Verhältnis zueinander.
Also sprich, wenn ich mehr Alkohol produziere, produziere ich auch gleichzeitig mehr Gärnebenprodukte, die Aroma bildend sein können oder Aroma bilden können, aber auch mehr höhere Alkohole. Also das geht eins zu eins in Hand.
Kann man schnell laienhaft erklären, was so der Unterschied zwischen oder was höhere und niedere Alkohole dann wahrscheinlich sind? Kann man da kurz einen Unterschied irgendwie für einen Laien erklären?
Eigentlich spricht man von höheren Alkoholen alles, was größer ist als Ethanol. Also Ethanol ist quasi ein kleines, ganz, ganz kleines Molekül, was nur zwei Kohlenstoffatome, ein Sauerstoff und der Rest halt mit Wasserstoffatomen aufgefüllt ist und alles, was größer ist als das, zum Beispiel 3-Methylbutanol ist so einer der wichtigsten. Das spricht man dann von höheren Alkoholen. Die sind nicht mehr ganz so geruchsaktiv, aber eben die Qualität ist eben in dieses malzig-fruchtige.
Kurze Folgefrage, ein kleiner Exkurs vielleicht. Man hört ja oftmals, gestern habe ich das helle getrunken, da habe ich Schädel weggekriegt oder das habe ich das gekriegt. Können diese höheren Alkohole auch bei einer zu geringen Lagerung zum Beispiel entstehen? Oder wie können diese Nebenprodukte entstehen? Weil wir reden jetzt natürlich von Starkbieren, aber dieses Thema zirkt sich ja im Endeffekt durch die Bierwelt durch, sage ich jetzt mal. Konnte es da auch passieren oder ist das eigentlich nur ein Starkbier?
Eigentlich will der Brauer ja diese höheren Alkohole entschärfen, oder?
Ja, absolut. Was natürlich dann mit höheren Alkoholen noch passieren kann, ist, dass die verestert werden. Also dass dann quasi Acetatester daraus entstehen. Mit dem 3-Methylbutanol, das wäre dann quasi das Isomylacetat, das Äquivalent dazu. Das passiert natürlich im im Laufe der Lagerung auch noch, weil wir noch ein bisschen Restenzymaktivität vorhanden haben, einfach Kopfschmerzen in einem oder im Bier sind aber sehr, sehr schwieriges Thema und würde jetzt nicht nur auf die höheren Alkohole eben beziehen, sondern Schwefel, SO2 ist immer noch so ein Thema. Dann haben wir auf jeden Fall noch das Acetaldehyd, was auch ein Gärungsnebenprodukt ist, also quasi eine Vorstufe zum Ethanol. Und biogene Amine können oft quasi diese Unverträglichkeit noch hervorrufen. Immer wenn wir aber so Fälle haben, ist sehr, sehr schwierig, auch wenn wir alle diese Stoffe messen, ist sehr schwierig, da was Aussagekräftiges darüber abzuleiten.
Mhm. Aber man kann es eingrenzen auf diese Nebenprodukte, sage ich jetzt mal.
Genau.
Also das geht schon, dass man sagt, okay, es wird möglicherweise eine Kombination daraus irgendwie dafür verantwortlich sein, aber man kann jetzt nicht das festnageln auf höhere Alkohole, auf den Schwefel oder auf das Acetaldehyd oder wie auch immer. Also es
ja, im Endeffekt ist es immer eine sehr, sehr subjektive Geschichte dann. Also du kriegst vielleicht Kopfschmerzen, ich krieg's okay. Nicht, das ist schon. Ist dann auch sehr, sehr aktuelle Verfassung abhängig oder oft ist es vielleicht einfach so, dass man von dem Bockbier einfach einen Schluck zu viel trinkt.
Weil man es halt nur einmal im Jahr hat, weil man auf das Festl geht und sich denkt, ah ja, da gönne ich mir mal, ne, dann ist die Stimmung gut. Und
ich glaube, jedem
die Stimmung passiert, oder? Hat auch schneller Schwung, wenn man halt ein paar Umdrehungen mehr im Glasl hat. Das ist halt ganz einfach so. Ne? Da ist man halt einfach etwas früher, sage ich mal, jungfidel gelaunt. Ja.
Oder man meint als Marketing-Typ, dass man mit den Braumeister mithalten muss. Dann das ist
ein ähnliches ja, gut, Phänomen. Das ist Rookie-Mistake. Ja.
Das war mein erstes Jahr, ich war schon. Aber das ist gut zu wissen, weil das ist was, wo ich sage, wir sagen hier ja oft an so einer Stelle, dass wir unseren Bieren ja besonders viel Zeit zur Lagerung geben. Was dafür sorgen soll, dass eben diese Nebenprodukte so gut wie möglich ausbalanciert sind, weg sind. Ich glaube, ganz weg kriegt man es nicht.
Will man ja nicht, oder?
Will man sie ja gar nicht. Das wollen wir hier an dieser Stelle aber betonen, dass man halt einfach sagt, wir legen da viel Wert drauf, dass unsere Biere die Zeit kriegen, die sie benötigen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also
die Lagerung ist ja halt vor allem auch dazu da, dass man halt, ich sage jetzt mal, ich nutze jetzt einfach mal diesen Begriff, die Biere versucht zu entschärfen. Ja? Also man sagt ja, die Biere werden ja milder mit vor allem untergärige Lagerbiere. Schränken wir uns mal darauf ein, auf untergärige Produkte, dass man die halt wirklich diese mindestens 4 Wochen bei 0 Grad auslagert oder sogar noch länger. Ja, und umso stärker oder höher gerediger das Bier ist, also vor allem dann beim Bock, da sind wir ja schon gerade mal bei 8 bis 12 Wochen Lagerzeit, ja, weil halt da einfach mehr zum Abbauen, zum unter Anführungszeichen Entschärfen da ist. Und vor allem geht es da, glaube ich, wirklich um die Stabilisierung des Bieres, aber vor allem um es ein bisschen milder zu machen, um diese, sagen wir mal, höheren Alkohole ein bisschen abzubauen und zu entschärfen. Aber es ist ja auch natürlich geschmacksbildend. Und jetzt hast du vorher 2 Sachen gesagt, auf die man vielleicht noch mal ganz kurz eingehen kann, weil ich die hochspannend finde. Also dieser eine höhere Alkohol, der als Vorläuferprodukt für das Isomylacetat gilt, das war das?
3-Methylbutanol.
3-Methylbutanol, natürlich, mir ist auf der Zunge gelegen. Ich bin ja so ein Chemietrottel, deswegen. Das 3-Methyl, also sprich, ist das einer der Gründe dafür, dass halt der Vito so besonders bananig schmeckt, weil halt einfach durch höhere Stammwürze, die der Vito hat, durch die einen höheren quasi Alkoholgehalt, den er hat, er dadurch einfach auch Potenzial hat, mehr Isomylacetat bilden, weil er als Ausgangsstoff mehr von diesen 3-Methylbutanol hat.
Genau.
Und dadurch hat er halt bananiger.
Genau, absolut. Und das 3-Methylbutanol kommt ja im Endeffekt wieder aus Aminosäuren von vorne, also die aus dem Malz ja hauptsächlich stammen und weil wir höhere Schüttung haben.
Haben wir mehr Aminosäuren und dadurch haben wir auch mehr geschmacksgebende und geschmacksaktive Substanzen.
So schaut's aus.
Tja, kommt's mal wieder zusammen. Du hast da gesagt, also zumindest bei obergärigen Bieren ist es ja auch sehr positiv zu sehen. Und zwar, dass dann gewisse höhere Alkohole auch verestern. Und beim obergärigen Bier, also vor allem bei Weißbier, Weißbierböcken, will man ja eigentlich viel Ester haben, weil die sind ja eigentlich erwartet durch den Stil, oder?
Mhm, auf jeden Fall.
Und welche Ester können da entstehen? Also welche Geschmacksester?
Ja, das ist vor allem das Isomylacetat.
Mhm.
Ethylacetat ist immer noch ja, quasi auch sehr, sehr wichtig.
Ethylacetat war noch einmal was?
Das Klebstoff, also so dieser klassische Uhu.
Ah ja, okay. Und der ist dann aber eher, der schmeckt dann nicht nach Uhu im Bier, oder?
Wenn er zu viel ist, schon. Also Aha. Das war ja dieser Vergleich, wenn du dich erinnern kannst, mit dem Orchester. Das heißt, wenn einer zu laut spielt, dann spielt das ganze Orchester falsch quasi.
Mhm.
Und der kann dann schon rausstechen. Normalerweise, wenn er aber quasi in den, ich sag mal, in den vorgegebenen Bahnen sich verhält, dann unterstützt er dieses
fruchtige, diese Matrix, Aroma, okay. Genau. Mhm. Also sprich, da muss man dann schauen, dass man bei der Reifung, bei der Lagerung des Bieres entsprechend dem Bier die Geduld gibt, dass er diesen, was war das nochmal?
Was meinst
du? Der Uhu.
Ethylacetat.
Ethylacetat.
Herrschaft.
Herrschaftszeiten. Ja, echt mal.
Was war, glaube ich, der 4VWG, Süssi?
4-Vinylgur, ja cool. Das haben wir mittlerweile draufgespült. Das haben wir mittlerweile draufgespült, ja. dass da man das lang genug quasi im Tank reifen lässt, damit der sich halt entsprechend abbaut, damit er nicht so sehr aussticht, oder? Absolut. Weil dann wird es halt so quasi klebstoffartig und das dann unangenehm.
Genau.
Und das andere, das Acetaldehyd, was du gesagt hast, mhm. Also der ein Vorläuferstoff von was Name ist?
Ethanol.
Also genau, vom Alkohol. Ethanol, vom Alkohol. Also sprich, wenn die Hefe dann irgendwann einmal keinen Bock mehr hat, weil ich kann nicht mehr, ja,
quasi, ja.
Dass dann einfach zu viel von den Acetaldehyd umfliegt und dadurch halt quasi dieses Off-Flavor oder dieses unangenehme Flavor bekommt und deswegen die Hefe-Fitness so eine große Rolle spielt. Damit das halt weggeatmet wird.
Genauso ist es.
Kurze Frage als Laie. Ist es möglich, die Hefe dann abzuschöpfen und neue Hefe zuzugeben? Funktioniert sowas? Wenn ich jetzt sage, die Hefe arbeitet jetzt nicht mehr. Das ist jetzt einfach nur aus meiner Sicht, wenn ich jetzt sage, ich möchte das jetzt weiter vergären, kann ich da neue Hefe zugeben? Oder wie wäre da der Prozess? Oder macht das überhaupt Sinn? Entsteht da überhaupt irgendwas draus? Aber
naja, weil du gibst ja dann wieder natürlich auch frische Hefe hinzu und vielleicht hilft es ein bisschen, meiner Meinung nach, aber nicht wirklich viel, weil du hast ja schon so diese toxische Umgebung, dass selbst die frische Hefe sagt, boah, ich habe überhaupt keinen Bock hier zu sein.
Okay, ja, okay.
Weil das ist ja, glaube ich, das größte Problem, also nicht nur der Zuckerschock, wie du es genannt hast, sondern halt auch einfach die toxische Umgebung, dass du halt einfach die Hefe pitchen würdest in einem Bereich, wo sie halt eigentlich gar nicht sein will.
Okay, ja, verstehe. Aber wenn du eine andere Hefe nimmst, die vielleicht besser, ich sag mal, mhm. oder toleranter
ist. Ich kann mich auch erinnern, ja, Obacht, der ursprüngliche Galaxy-Weizenbock aus der Forschungsbrauerei, der ja zweifach vergoren worden ist, also am Anfang mit einer Weißbierhefe und dann der quasi, die Arbeit eingestellt hat, haben sie einen weiteren Pitch gemacht, glaube ich, mit einer Rotweinhefe. Deswegen hat das, der Galaxy-Weizenbock damals ja so ein richtig leichtes Bordeaux-Flavor gehabt, ja, weil einfach da wahrscheinlich gerne eben Produkte erzeugt worden sind, die halt wirklich an Rotwein erinnert haben. Aber ja, der hat dann
Holzfass legen sollen.
Ja, das wäre natürlich noch der Oberhammer gewesen. Aber ja, da kann man nicht mehr erinnern, weil dann haben sie quasi, deswegen haben sie ihn so trocken bekommen hinten. Also der war malzig, ja, weil er halt ein dunkler Weizendoppelbock war, aber er war richtig schön trocken und dadurch halt so schön süffig, weil die Weinhefe halt einfach noch da Sachen außergegärt hat, die halt noch da quasi möglich waren und die Weinhefen ja ein bisschen alkoholtoleranter sind, gell?
Absolut.
Ja, ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber nicht, glaube ich, noch einmal die selbe Hefe, das macht relativ wenig Sinn.
Also, ich mag ja nichts sagen, aber ihr habt es mir schon so viel beigebracht, dass ich langsam anfange, wissenschaftliche Fragen zu stellen, gell? Also, es ist, also, auch wenn es vielleicht ab und zu nur trottelig klingen, aber es wird schon schön langsam, es wird.
Du kriegst auch einen Doktortitel dafür.
Oh, das höre ich doch gern.
Also im Endeffekt kann man ja sagen, dass einfach die Bockbiere prinzipiell durch das, dass halt einfach mehr aromaaktive Substanzen reinkommen können durch die Aminosäuren, sind sie einfach ein Geschmackskomplexer. Ganz, ganz simpel. Und durch die Tradition haben wir viel dunkle Malze, die dadurch halt auch natürlich schon noch über Maillard-Reaktionen etc. Flavor reinbringen. Aber wie gehen wir jetzt dann her, wenn wir sagen, okay, wenn wir nur so helle Böcke haben. Ja, es gibt ja diesen Frühlingsbock oder halt diesen Maibock, ja, ist ein heller, untergäriger Bock. Da ist ja wahnsinnig wichtig, dass der, sage ich mal, extrem süffig ist, ja, und dass der natürlich sehr gut entvergoren ist. Ja. Da möchte man ja eigentlich ein Starkbier haben, das ja eher mehr vielleicht an die Drinkability eines Festbieres oder eines Hellen erinnert und nicht unbedingt an die Komplexität eines Bocks.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man echt den Zucker, also die Süße unter Kontrolle hat quasi. Die Karbonisierung sollte relativ ähnlich sein, also eher hoch. Und von der Bittere her, einfach sollte man normalerweise um die 20 BE. Sowas, das sollte schon sein. Und dann ist das schon eine ganz runde Geschichte.
Wenn wir jetzt auf die obergärigen Bockbiere gehen, ich meine, das ist ja wirklich, wir sind, glaube ich, eine Brauerei. Es gibt nicht viele Brauereien, bei denen zum Beispiel ein Starkbier wie der Vitus, also ein Weizenbock, so eine präsente Rolle im Portfolio einnimmt. Also wir haben 16 Biere und der Vitus ist, was das Volumen betrifft, die Nummer 4 bei uns in der Brauerei. Ja. Also das ist natürlich schon eine gewisse Ansage. Ja. Das heißt, er wird sehr stark nachgefragt, nicht nur qualitativ, sondern auch vom Volumen her. Er ist ein Einfachbock, also mit 16,5 Grad Plato Stammwürze. Und ich weiß natürlich auch, die Philosophie beim Vitus ist halt eine sehr hohe Endvergärung zu erreichen, durch das, dass man eine dreifache Dekoktion macht, um einfach diese langkettigen Kohlenhydrate, die man halt einfach hat, die langkettige Stärke einfach so aufbricht, dass sie halt einfach zu vergärbaren Zuckern werden, dass man halt maximalen Anteil an vergärbarer Zucker kriegt. Deswegen auch sehr warm vergärt, damit die Hefe, sage ich mal, bei 20 Grad plus entsprechend gute Bedingungen hat, um das Bier, um halt den Zucker sehr gut verstoffwechseln zu können. Er wird auch um einiges länger natürlich gereift im Keller. Es ist normale Hefe Weißbier. Aber da spielt natürlich dann auch das Thema wieder eine Rolle, wie man natürlich die Gärung führt, ne? Und welche Möglichkeiten das hat. Also er hat eine sehr starke Komplexität durch seine Ester, durch sein die Basis, die er hat. Aber wir arbeiten ja praktisch nur mit Weizen und Pilsnermalz. Also wir haben also auch heller als unser Ding. Also da gehen wir ja von dem dunklen Malzen komplett weg. Ist es da wirklich, dass die aber er ist trotzdem sehr komplex, sage ich jetzt mal. Mhm. Ist es da, dass die Hefe, durch das, dass es halt eine Weißbierhefe ist, eine obergärige Hefe, die sehr viel Ester auch so produziert, dadurch halt einfach dieses komplexere Spiel baut?
Ja, ist genau der gleiche Vergleich wie von eurem Weißbier zum Hellen. Also grundsätzlich macht die obergärige viel mehr Aromastoffe, einfach weil es die höheren Temperaturen ja halt da besser arbeitet in dem Sinn. Mhm. Das ist einfach schon der Schlüssel. Du hast da ganz, ganz viele Stoffe, die estrigen und die phenolischen Substanzen, die ja auch eine Rolle spielen natürlich in dem ganzen Gesamtkonstrukt, sage ich mal. Und ja, das ist einfach ein super Produkt und eine ganz, ganz tolle Technologie.
Wie ist es beim Weizen? Bringt der auch dann andere Aminosäuren mit für andere Aromastoffausbildung oder ist das vergleichbar mit der Gerste?
Das ist sehr vergleichbar. Du hast natürlich ein bisschen anderes, sage ich mal, Profil. Also weil die Gerste ein bisschen anderes, ja, einfach einen anderen Stoffwechsel hat wie der Weizen. Aber grundsätzlich ist es da erst einmal vergleichbar.
Also quasi die große Geschmacks-, sage ich mal, Komplexitätsunterschied zwischen einem obergärigen und untergärigen Bock ist jetzt nicht unbedingt der eingesetzte Weizen, sondern eher die eingesetzte Hefe, die halt einfach ein anderes, sage ich mal, Gärnebenprodukt-Sortiment im Köcher hat als die andere Hefe. Ja. Was passiert jetzt einmal als weitere Frage, weil eine Sache, die ich auch ganz gerne mal mache und die man auch in den letzten Jahren sehr stark entdeckt hat, ist halt einfach das Stacheln vom Bier. Und da sagt man ja, man soll Bockbiere nehmen. Ne? Mhm. Vor allem auch gern dunkle Bockbiere. Also was passiert jetzt, wenn ich jetzt einen Corbinia nehme, ja, unseren untergärigen Doppelbock, da dieses heiße Eisen reingebe und dann schäumt das ja auf, das sieht man zumindest mal. Aber was passiert da, sage ich jetzt mal, chemisch oder was passiert da aromatisch, wenn ich jetzt mit dem heißen Eisen in mein Bock einfahre? Warum soll man dafür Bockbiere nehmen?
Also sehr interessant. Ich habe das bei uns immer in der Verkosterschulung an Weihnachten gemacht. Gab es für jeden das und das war immer Highlight, vor allem für die, die es zum ersten Mal gesehen haben. Und tatsächlich auch sehr oft mit dem Kabinieren, muss ich dazu sagen. Mhm. Grundsätzlich, was passiert, wir haben ja den Zucker angesprochen, dass da eher noch viel Zucker drin ist. Der karamellisiert und der macht quasi die ähnlichen Aromastoffe oder die gleichen Aromastoffe sogar wie schon während dem Prozess, während dem Brauen und der Melzen vor allem auch schon entstehen. Und im Endeffekt schließt sich hier der Kreis dann zu dem dunklen Bock. Warum einen dunklen? Weil da diese Aromastoffe eben schon ein bisschen ausgeprägter sind und dann untermalt ist der, also das noch. Was du natürlich noch hast, ist quasi ein bisschen eine Schaumentwicklung. Das heißt, du kriegst dann einen anderen Deckel drauf und die Aromen werden quasi besser unter diesem Aromadeckel im Endeffekt gesammelt und du erwärmst das Ganze noch ein bisschen. Und dieses heiß-kalt, also heißer Schaum, kaltes Bier, das ist oft auch nochmal einfach ein besonderes sensorisches Erlebnis in dem Sinn.
Man intensiviert sozusagen das, was eigentlich im Brauprozess passiert, oder?
Dadurch, genau. Kann man sagen. Du gibst dem quasi noch das i-Tüpfelchen
drauf. Ja, okay.
Also, verstärkst es nochmal.
Aber dadurch geht man ja durch die Schaumentwicklung, geht man dann ein bisschen Kohlensäure verloren, oder?
Genau.
Ja. Okay.
Also das CO2, was entbindet daran.
Okay. Ja, weil das ist, also, kann mich daran erinnern, mein erstes Mal Stacheln, war hier in der Brauerei.
Ja, das Bierstacheln ist schon spannend.
Also, das war natürlich der Corbinian, ne? der sich als dunkler Doppelbock natürlich perfekt anbietet mit der Süße, die er noch drin hat. Und ich habe mir gedacht, naja, was soll groß passieren, gell? Also du fuchtelst ein bisschen mit deinem heißen Stecker drin herum, aber es war tatsächlich ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Also man kann es nur empfehlen, wer das noch nie ausprobiert hat. Die Stachel gibt es mittlerweile auch, hervorragende Stachel für 30, 40 Euro, die man sich kaufen kann. Probiert es aus. Also es ist ein wirkliches ein Erlebnis.
Aber vorsichtig rantasten, weil wenn man es zu lang drin lässt, dann verbrennt quasi der Zucker. Ja. Also das nennt sich dann Pyrolyse. Und ja, der bildet dann eben Stoffe, die nicht mehr so gut sind, sage ich mal.
Also bei diesem Karamellisieren habe ich praktisch eine weitere Maillard-Reaktion, die ich hervorrufe. Genau. Und wenn ich das aber übertreibe, dann pyrolysiere ich mir mein Bier und dann habe ich diesen verbrannten Geschmack, oder wie? Genau.
Das sind im Endeffekt drei verschiedene Reaktionen. Das ist die Maillard-Reaktion, die läuft bei niedrigeren, warmen Temperaturen ab, wird dann irgendwann abgelöst von der Karamellisierung, was so, sage ich mal, ab 100 Grad ist und ab 200 Grad ungefähr, beziehungsweise eher ein bisschen mehr drüber, hast du eben diese Pyrolyse. Mhm. Und das Pyrolyse willst du nicht haben, weil es einfach Verbrennungsprodukte sind. Und wenn du das ganz übertreibst, wird es dann quasi einer gesundheitlich relevant. Und ja, willst du einfach nicht haben. Also
ja, klingt Sekunden, unangenehm.
Paar Sekunden reinhalten, einmal schwenken, fertig.
Schauen, dass es aufschäumt und dann wieder rausnehmen. Genau.
Sehr interessant.
Hättest du noch eine Frage? Weil ich hätte
gerne. Ja, bist du untergäriger oder obergäriger
Bocktrinker? Ja, dann hat er es mal schon wieder aus dem Mund genommen. wechselt tatsächlich von Jahr zu Jahr ein bisschen. Aktuell bin ich untergärig.
Untergärig? Hell, dunkel?
Aktuell hell, aber letztes Jahr war untergärig dunkel.
Guck mal jetzt ganz am Schluss zurück, was wir schon vorher angeteasert haben. St. Hans. Ein Collaboration-Projekt, das ich als Markenbotschafter machen durfte mit einer Brauerei in Norwegen heuer, nicht heuer, 2022. Wir haben einen dunklen Weizenbock gebraut, den haben wir St. Hans genannt. Und das war ganz interessant, die Hefe hat uns das BLQ zur Verfügung gestellt. Eine spezielle Weißbeerhefe, wo vor allem der Matthias Hutzer gesagt hat, ja, die hatte ein sehr hohes Potenzial, vor allem auch so dunkle Fruchtaromen zu machen, so Richtung Kirsche und Johannisbeere. In die Richtung, also einfach diese roten Früchte, dass die das ausbaut. Das war, glaube ich, fein zu schmecken, vor allem die Kirsche. Wir haben dann auch ein relativ breites Spektrum an dunklen Malzen genommen, also karamellisiertes Malz, kein Röstmalz, aber karamellisiertes Malz haben wir verwendet, auf zwei Intensitätsstufen. Und wir haben den neuseeländischen Wai-Iti-Hopfen verwendet. Gebraut haben wir das in Grimstad bei einer Nügner Brauerei, die schon seit vielen Jahren ein Partner ist, weil die Nügner Brauerei unser Vertriebs- und Importpartner für Norwegen ist. Das Bier war leider nur in Norwegen verfügbar. Wir haben aber einen Karton bekommen, wo du dann auch eine Flasche abbekommen hast zu Verkostungs- und Analysezwecken. Ja, also ich fand ihn eigentlich recht schön. Er war relativ süß. Also man hat gemerkt, also die Hefe war zwar sehr, sehr fruchtig, also sie hat echt eine schöne Frucht ausgebaut, aber sie hat nicht alles aus der Stammwürze rausgeholt.
Wo warst du bei der Stammwürze?
Wir waren bei der Stammwürze bei 17,0. 17,0, ja. 17er Stammwürze, ja.
Also ich fand es ein sehr gelungenes Produkt. Und wie schon angeteasert, ich hätte gerne eine Flasche, wenn es.
Ja, aber das war halt, wie gesagt, obergäriger Weizenbock, ja. Obergäriger Bock und war, wie gesagt, dunkel. Also da ist man wirklich, man hat wirklich alles getan, um so ein breites Aromaspektrum wie möglich zu bekommen. Ne? Also vom dunklen Malz angefangen bis zu vielen Estern durch die Hefe. Ja, das war so mein zweiter Bock, den ich gebraut habe. Ja, in der anderen Episode erzähle ich das ein bisschen genauer.
Okay.
Der Exmatrikulator, den wir gebraut haben, damals im Praktikum, im Malzwürze-Praktikum da am Lehrstuhl damals. War der Stefan Hanke noch der Leiter vom Praktikum. Und wir haben, der Pupsen und ich, haben da einen hellen Bock gebraut. Stärkste Bock des Praktikums. Also wir waren Sieger der Herzen, aber wir die Hefe, die Hopfenbeine komplett verkackt. Also wir hatten dann, glaube ich, 12 oder 13 BE. Bei über 7% Alkohol. Also war komplett unbalanciertes Teil, ne? War total malzig, total süß, kaum eine bittere. Aber ja, er war doch zumindest trinkbar und wir hatten 7,4% Alkohol oder so. Also ja, Exmatrikulator halt, gell? Ja, aber habe ich ein bisschen verhaut.
Ja, die ganze Geschichte hören will.
Genau.
Können Sie gerne die andere Episode noch hören. Weil das ist, muss man gehört haben, wie das damals die ersten Bockerfahrungen des Herrn Ebner waren.
Ja, dann in die Hosen.
Also Brau-Bockerfahrungen. Also.
Ja, von den privaten Bockgenusserfahrungen, da wir jetzt mal.
Wir hüllen den,
die hüllen des, den Mantel, Mantel des Schweigens. Schweigens hüllen richtig, wir darüber, ja, genau so ist es. Genau.
Haben wir dann in Staffel 25,
gell? Ja. Wenn wir dann irgendwann so 50, 60 Jahre jetzt haben und unsere Karriere sich langsam dem Ende zuneigt,
was
dann,
wurscht ist, was die Leute von mir halten.
Aus, ja, genau. Ja, Flo, herzlichen Dank. Staffel 4, hast deine Pflicht sozusagen getan.
Das ist keine Pflicht, das ist ab sofort ist die Kür.
Das wollten wir hören. Jetzt kriegst du noch Flaschen St. Thomas. Heute, vielen, vielen Dank. Schön, dass du wieder da warst. Wir freuen uns schon drauf, dich in Staffel 5 wieder begrüßen zu dürfen. Da geht es dann um die Festbiere.
Ja. Ah, haben wir schon sehr geplant.
Thema, ja. Genau. Und euch da draußen wünschen wir viel Spaß jetzt an der Starkbierzeit. Lasst euch ein Fitos schmecken, lasst euch ein Kabinen schmecken. Entdeckt die Welt der Starkbiere. Es gibt sehr, sehr viele tolle Starkbiere da draußen. Also an dieser Stelle natürlich trinkt unsere. Gefällt uns besonders. Aber als Bierliebhaber sagen wir natürlich auch, experimentiert's, lasst es euch schmecken, sperrt Bierstacheln, ja, und lasst es euch von der ganzen Diversität der Bierwelt beeindrucken. Es ist sehr viel da draußen, was sehr, sehr wert ist zu probieren.
Genau so ist es. Also, pfiat euch, servus.
Pfiat euch, macht es gut. Ciao.